Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Howdy und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der B-Western Sheriffs. Wir haben nicht lange auf uns warten lassen und auch heute bin ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der großartige, von mir genannte Papa. Hallo Papa.
Ja, herzlich willkommen. Verpennt, ich war so fasziniert von dem Schwung, mit dem du das vorgetragen hast.
Elan hier wieder ganz hoch.
Ja, herzlich willkommen, Freunde finnischer Autorenfilme.
Ja. Denn wir haben uns überlegt, wir ändern diesen Podcast. Nein, Quatsch. Auch heute haben wir uns natürlich einen Western vorgenommen. Und zwar wieder einen richtigen B-Western. Das kann ich am Anfang auch sagen.
Aber richtig B.
Ja, richtig B. The Tall Stranger oder auf Deutsch Der große Fremde aus dem Jahr 1957. Ist sogar mal ein Film, der so alt ist, dass sogar noch du noch nicht mal auf der Welt gewesen bist.
Nein.
Du bist von 58, aber der Film ist dann noch mal ein Jährchen älter. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, du würdest ihn gerne heute besprechen. Ich bin sehr gespannt, ob du uns noch verrätst, warum du den gerne besprechen wollen würdest oder wolltest.
Ja.
Weil, ich will noch nicht zu weit vorgreifen, aber ich fand es schon interessant auf jeden Fall, sagen wir mal so, diesen Film. Regie hat geführt Thomas Carr. In der Hauptrolle ist der sehr bekannte Schauspieler Joel McCrea und an seiner Seite die ebenfalls sehr bekannte Schauspielerin Virginia Mayo. Darauf werde ich später noch eingehen, sowohl auf den Regisseur als auch auf die beiden Hauptdarsteller.
Wahrscheinlich aber Mayo, oder?
Mayo, ja, genau, ne? Virginia Mayo. Mayo, genau.
Wie Mayo, wie man sich die Pommes daran gedacht hast.
Genau, hatte schon wieder ein bisschen Hunger. Wir haben gerade erst Wurstbrote gegessen, deswegen sollte es klappen. Ihr kennt das normalerweise, dass ich das ja mache, also die kurze Handlung, also die Handlung kurz zusammenfasse. Aber da mein Vater den Roman zu diesem Film tatsächlich gelesen hat, macht er das heute mit der Handlung. Und deswegen kommt jetzt hier unser kurzer Jingle, der Steckbrief zum Film. Und dann wird er euch kurz erzählen, um was es denn da geht.
Der Steckbrief zum Film, kurz, was ihr wissen sollte.
Bitte, schieß doch mal los. Und was geht's in diesem Film?
Ja, es geht um den Kavallerieoffizier, Nordstaaten-Kavallerieoffizier Bannon, der sich einem Siedler-Track mit der Destination Kalifornien anschließt. Und er führt den Trail auch tatsächlich in Richtung Kalifornien. Aber es gibt einen Zwischenstopp im Bishop's Valley.
Ja, in Colorado.
Keine Ahnung.
Habe ich ausrecherchiert.
Ja, sehr gut. Also in Bishop's Valley, eine Oase in der öden Prärielandschaft. Ja, genau. Es geht darum, dass Bishop's Valley natürlich erschlossenes Ranchland ist, inzwischen einem Großrancher gehört und daraus resultiert dann zum Beispiel der Konflikt zwischen Siedlern, die beschließen, sich dann dort niederzulassen, und natürlich dem Großrancher Bishop, Hardy Bishop. Aber auch zwischen Hardy Bishop und Bannon entwickelt sich ein Konflikt, denn die beiden sind Halbbrüder. Und dann mischt noch zwischendrin eine Banditenbande mit. Also man sieht, es ist eine Menge los.
Ja, ist eine Menge los auf knappen 80 Minuten. Und das hast du jetzt schon sehr schön zusammengefasst. Also das war die kurze Zusammenfassung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir so richtig rein. Du hast natürlich auch gesagt, dass das auf einem Roman, das hast du ja in der letzten Folge schon kurz, wie sagt man immer, angeteasert, dass das Ganze auf einem Roman von Louis L'Amour fußt, das Ganze, ne, so nennt man das ja. Also auf einem Roman von Louis L'Amour basiert das Ganze, ja, was ich schon Wahnsinn finde. Ne? Also das haben wir ja schon oft gesagt, dass ja oft diese ganzen, selbst diese ganzen B-Western, und wir reden ja hier immer über B-Western eigentlich, oft so based on a novel steht immer am Anfang.
Ne? Immer. Immer. Also, ich achte darauf, seit du das mal festgestellt hast.
Wahnsinn. Deswegen ist es halt heute total interessant, dass wir in der heutigen Folge tatsächlich auch mal die Novel dazu gelesen haben, beziehungsweise du die ja gelesen hast. Deswegen erzähl uns gerne mal ein bisschen was über diesen Roman. Der Louis L'Amour, der Fremde heißt es ja, ne? Oder wahrscheinlich The Tall Stranger dann auf Englisch. Und genau, ein bisschen vielleicht auch was zu Louis L'Amour am Anfang. Ja,
zu Louis L'Amour kann ich wenig sagen, außer dass das der mit Abstand beliebteste Western-Autor der USA gewesen ist. Er lebt nicht mehr und der Lieblingsautor auch von John Wayne.
Damit haben wir ja schon einige wichtige Punkte. Unter anderem hat er auch den Roman zu El Dorado geschrieben, das weiß ich. Also die Vorlage von El Dorado, einem sehr berühmten Western mit John Wayne. Und Robert Mitchum, also brauche ich den Western-Freunden da draußen gar nicht weiter zu erläutern. Nein. Die wissen sofort Bescheid, aber die es nicht wissen, ist einer der bekanntesten Western aus den 60er Jahren. Da hat unter anderem Louis L'Amour auch die Romanvorlage für geliefert und Dutzende andere Romane auch geschrieben. Das weiß ich auf jeden Fall.
Ja, auch sogar, ich glaube auch Piraten.
Alles Mögliche, alles was mit Abenteuern zu tun hatte, war er dabei. Aber genau.
Also, ich lese mal was vor.
Ja,
ich gebe euch mal eine Leseprobe. Ja. Ziemlich am Anfang des Romans, da wird die Situation noch, also so wie das im Film eine Totale macht, so wird dann hier eingeführt in die Szenerie. Und diesmal wird eingeführt die Hauptfigur, Rock Bannon. Ich meine, Rock ist natürlich ein Vorname, der zu einem harten Mann passt. Der heißt im Film übrigens...
Haben sie geändert? Ned heißt
Ned, er
da.
Ned Bannon, ja. Ned klingt irgendwie niedlicher als Rock.
Ja.
Aber die Figur, so wie sie im Film gespielt wird, ist auch vergleichsweise niedlich.
Recht nett, ja.
Ja, im Vergleich zum, ne, eben zur Romanfigur. Ja. Also, ich fange mal an. Immer war es so gewesen und immer wird es so bleiben, dass Sehnsucht nach einer besseren Zukunft den Menschen den Hügeln zutrieb, hinter denen die Sonne versank. Diesmal musste die Vision in Erfüllung bringen, durfte sie nicht enttäuschen, denn sie hatten sich mit Frauen und Kindern mit ihrem kostbaren Besitz auf den Weg gemacht. Alle, Rock Bannon ausgenommen. Er hatte weder Frau noch Kind, noch sonst jemanden, der ihm nahe stand. Sein Besitz waren ein Pferd und ein Sattel, ein Revolver, den er zu handhaben wusste, und ein paar Augen, denen nichts entging. Und wissen wir doch Bescheid.
Da wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ne? Bisschen auch so, was wir an Habseligkeiten haben, wurde da jetzt auch schon geschildert. Mehr haben wir ja auch nicht. Ja. Das wissen ja unsere HörerInnen da draußen gar nicht.
Ja.
Und wir leben tatsächlich genauso bis auf den Colt. Wir haben noch nicht mal den Colt, nur den Sattel. Ja. Aber genauso leben wir auch ohne dieses Mikrofon, mit dem wir diesen Podcast aufnehmen.
Ja. Ne? Dass wir jetzt hier auf Pferdesätteln sitzen.
Das wisst ihr ja nicht.
Das weiß ja keiner.
Aber das ist so.
Ja, also können wir uns den ungefähr vorstellen. Wer sich den Film doch hoffentlich dann auch ansehen wird, von uns jetzt hier hingelockt, der kann das bei YouTube tun, das schicke ich gleich vorweg.
Genau. Ich wollte dich direkt noch was fragen.
Du wolltest mich fragen, warum ich den Film ausgewählt habe.
Vergessen, das machen wir am Ende, aber ich wollte dich am Ende nicht den Film ausgewählt, genau das wollte ich auch fragen, aber ich wollte noch kurz sagen, wie bist du auf den Roman gekommen da von Louis L'Amour? Hast du den einfach so in blind bestellt?
Wir haben ja viele Lieblingswestern. Mhm. Einer von unseren absoluten Lieblingswestern ist Hondo.
Ja, richtig. Von dem und, hat er es auch geschrieben.
Das hat Louis L'Amour geschrieben, das Buch. Und die Geschichte habe ich gelesen. Ich habe dann gleich so ein Dreierpack von ihm gekauft, weil ich den Roman einzeln nicht gekriegt habe. Ja. Ich habe die anderen beiden Romane nie gelesen, aber Hondo habe ich gelesen und Hondo fand ich großartig. Mhm. Die anderen habe ich deshalb nicht gelesen, weil mich das irgendwie von der Handlung her nicht interessiert. Ja. Ich möchte, ähnlich wie du, mich interessieren, wenn ich schon einen Western-Roman lese, ich habe da auch Vorurteile, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlecht geschrieben wäre oder so. Aber es
klingt
ist
gut.
Ich das ist das Schreiben kann er und die Übersetzung ist auch gut. Aber wenn ich schon einen Western-Roman, ist dann doch immer, das ist halt wie die Western-Filme auch, das ist sehr schlicht und ein bisschen eingleisig und so. Zum Lesen finde ich es nicht so wahnsinnig interessant. Aber ist egal. Ich habe mir dann, weil Hondo, da ging es um einen ganz einsamen Typen, und ich habe mir dann von Louis L'Amour Bücher rausgesucht, in denen er das Thema hat. Also einsamer, wortkarger Mensch mit nichts als einem Sattel und vielleicht noch einem Hund, wie bei Hondo, ansonsten nichts. Aber mit großen Fertigkeiten, was den Umgang mit Waffen und so umgeht. Und auch
sehr scheu. Und dem Herz am rechten Fleck.
Ne? Ja, und auch sehr scheu Frauen gegenüber.
Ja,
Noch gar nicht in der Lage, seine Gefühle auszudrücken. Und sowas habe ich mir ausgesucht. Genau. Da gibt es einige Romane von Louis L'Amour.
Also
und
im Prinzip einer, der sein Single-Leben auch liebt.
Ja. Ne, da unterstieß ich auf Der Fremde. Der Name hat mir schon irgendwie zugesagt.
Klingt gut.
Und dann habe ich das bestellt. Lag dann monatelang bei mir rum. Und dann irgendwie habe ich es gelesen, als ich bei meiner Sichtung der Westernfilme bei YouTube, die ich regelmäßig mache, stieß ich auf den Film, weil ich wusste ja auch, wie das amerikanische Original im amerikanischen Original heißt. Ja. Das heißt nämlich Tall Stranger, da ist der große Fremde. Und da fiel mir ein, und deshalb habe ich mich auch für diesen Film entschieden, dass dieser Film Kultstatus genießt, weil er vermutet, das ist ja oft der Fall, so weil er sehr rar auf dem Markt war, weil unsere vielen Fernsehsender sowieso nichts mehr zeigt für Freunde finnischer Naturfilme, Autorenfilme heißen die. Gibt's nichts mehr für uns. Also man muss das ja kaufen alles. Der war lange nicht zu kaufen, und wenn ein Film lange Zeit nicht zu kaufen ist und dann noch der Hauptfigur einen klangvollen Namen hat, nämlich den von McCree, dann gewinnt das ja schnell irgendwie eine metaphysische
weil man der ganzen Sache nicht habhaft werden kann. Es ist wie ein Schatz.
Muss das toll sein.
Es muss ein Schatz sein, den man um den heben muss.
Genau. Es wie zur Zeit mit dem Gold wert. Jetzt habe ich dann, um mich auch vorzubereiten, ich will nicht irgendwie behaupten, der Film sei gar nicht zu kriegen, aber der ist inzwischen zu kriegen, auch für normale Preise. Ich weiß nicht, wie lang das so ist, aber ich habe mich ja auch für den Film interessiert, weil ich eben Raunen hörte, dass das ganz großartig sein soll. Jedenfalls fand ich den bei YouTube, und da habe ich mich sofort draufgeworfen und dachte, jetzt überprüfst du das mal, ob das wirklich mit dem Kultstatus stimmt, denn ich bin sehr oft diesbezüglich enttäuscht worden. Filme aller Art, ich gucke nicht nur gerne Western an, ich interessiere mich überhaupt sehr fürs Filmwesen.
Ja.
Aber bin ich schon sehr oft enttäuscht worden. Wie das jetzt ausging, den will ich nicht vorgreifen, aber das war in diesem Fall der Grund, diesen Film auszuwählen.
Verstehe.
Ich wollte ihn mit dir gemeinsam überprüfen.
Ja. Du warst also auf Recherchereise auf YouTube.
Ob der so
hast
gut
den
ist.
Titel gesehen, hast gesehen, den habe ich auch gelesen, den Roman. Darüber müssen wir sprechen.
Ich habe noch nicht zu Ende geführt. Ich sah, der wird da aufgeführt, kann man sich da ansehen. Und dann habe ich dann erinnerte mich an den Roman dachte ich, den lies aber doch mal vor.
Ja, jetzt verstehe ich es.
So war's.
Ja, habe ich den Film gegönnt.
Ich habe den Bogen nicht geschlossen. Genau, ich habe den Kreis nicht geschlossen.
Ja. Ne? So wie du es mir als Kind beigebracht hast.
Ja.
Ich weiß das noch, da hast du zu mir mal gesagt, Julius, normalerweise macht man das so.
Ja.
Man liest erst das Buch, dann hört man das Hörspiel und dann guckt man den Film.
Ja.
Aber jetzt läuft der Film, deswegen gucken wir jetzt erst den Film. Und so lief das bei mir.
Ja,
weil damals, Leute, lineares Fernsehen, du musstest die Filme gucken, wenn sie laufen.
Ja.
Dann, und wenn du nämlich gerade keine VHS-Kassette hattest, wo du das schnell aufnehmen können, die musste auch erstmal frei sein, weil die waren auch oft alle bespielt.
Ja.
Und dann musste man auch die Zeit haben dafür, deswegen war es Live-Gucken meistens am besten.
Ja.
Und so war das dann.
Ja. Aber viele Menschen, zum Beispiel deine Mutter, macht das heute noch so, wenn da irgendwas im Fernsehen läuft, was sie interessiert, dann sitzt die da parat.
Ja.
Immer Okay, also Handlung jetzt etwas detaillierter.
Ja.
Also unser Held McCree,
im Film heißt er Bannon.
Im Film, wie war der Vorname?
Ned Bannon.
Ned Bannon.
Und im Roman das wissen haben wir ja schon eine Abweichung, da ist er ja Rock Bannon.
Ja, Rock
Bannon. Was ich eigentlich auch cooler finde.
Selbstverständlich.
Ja.
Aber auch ist auch im Roman der coolere Typ.
Ja, egal.
Also der Yankee, wir sehen aber jetzt eine reitende Yankee-Uniform durch grob gekörntes Zelluloid. Also reitet durch grob gekörntes Bild, durch Zelluloid kann man ja nicht reiten. In rostig-braunem, das soll Technicolor sein, ich kann es nicht glauben.
Das sieht wieder aus wie diese Republic-Filme.
Ja.
Weißt du, es sah wieder aus wie
Natürlich.
Diese komplett braune Farbe.
Ja.
Ihr wisst, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Republic-Films war dafür bekannt, dass die eben keine Technicolor verwendet haben, sondern alles in so Brauntönen, das war billiger.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen auch diesem Film komplett diesen von Szene 1 an, die du ja gerade schilderst, komplett diesen B-Western-Touch.
Aber dabei
du hörst die Musik,
leider,
du siehst ihn auf dem Sattel wackeln, der reitet allerdings wirklich, das muss man ihm ja zugutehalten, das gibt es ja auch teilweise, die nicht wirklich reiten, dann an der Anfangsszene. Aber und dann durch diese völlig braune Landschaft. Und warum ist die Landschaft wieder so braun? Und warum sieht die überhaupt schon wieder so karg und öde aus? Weil man natürlich nicht in Colorado gedreht hat. Kann ich an der Seite ja direkt mal einstreuen. Ja. Natürlich wieder in Kalifornien gedreht.
Natürlich.
Und wollte da, Zitat, so habe ich es gelesen, sollte die Prärie- und Bergregion Colorados darstellen. Wo ich so dachte, nee.
Ja.
Also jeder, der schon mal einen Western gesehen hat, diese trockene Graslandschaft habe ich schon wieder sofort als Hinterlandstudio erkannt, Kalifornien.
Weißt konntest du da irgendwo eine...
Ach, gar nichts.
Ich
habe das mal recherchiert. Colorado
eine ist... Eine fruchtbare Oase.
Nein, null.
Nichts.
Ich habe auch gesagt,
alles?
Du hast die Siedler ja schon geschildert.
Ja.
Die wollten da wohnen in diesem Tal. Wo war das? Das war nur karg.
Nichts.
Selbst dieses kleine Flüsschen, was da durchfloss, war so
Du
kurz vorm Austrocknen, dass ich dachte, viel Spaß
da. Da konnte man das das konnte man überhaupt nicht nachvollziehen.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, ist nicht schlimm, aber ich hatte ja auch eigentlich schon den ersten Satz schon unterbringen können.
Ja.
Also ich mach's aber jetzt. Ich mach's. Aber ich muss jetzt wirklich,
Spute dich.
Also ich muss nicht schnell reden, aber ich muss übersichtlich bleiben. Ja. Also er wird also die Yankee-Uniform, die reitende Yankee-Uniform, wird ist ein bisschen angegriffen schon. Mhm. Der kommt offenbar aus dem Krieg. Der Krieg ist wohl vorbei.
Ja, genau. Ende des Bürgerkriegs.
Des Bürgerkriegs. Das nimmt man alles so an. Er wird aber dann aus dem Sattel geschossen, fällt zu Boden, ist halb bewusstlos, kann das Gesicht des Attentäters, der sich gerade über ihn beugt, das Gesicht, das kann er gar nicht mehr wahrnehmen. Er
sieht so schemenhaft.
So schemenhaftes, ne? Verschwommenes, hellbraunen Fleck. Mhm. Und es gelingt ihm aber doch einen klaren Blick zu haben auf die Stiefel und die Sporen. Also der Attentäter gestiefelt und gespornt, auffällig gespornt, silberne Sporen, das merkt er sich.
Ja.
Dann geht es weiter mit knisterigem Ton und körnigem Zelluloid. Hält Bannon, erwacht, schwer verletzt. Man wundert sich, wo mag das sein? Mhm. Man sieht hinter ihm grobes Tuch und hat jetzt gar keine Vorstellung. Klar, er ist offenbar gesund gepflegt worden oder auf dem Wege des gesund gepflegt Werdens. Stellt sich dann raus, dieses Zelttuch ist das Zelt eines Planwagens.
Ja, genau.
Da wacht er auf, da ist er auch, ist auch sein Leben gerettet worden. Und als er dann gestärkt allmählich dann auch mal den Planwagen verlässt, erfährt er dann, dass das ein Wagon Train ist auf dem Weg nach Kalifornien. Mhm. Und die Siedler, das erinnert an eine, wie man die postiert hat, die treffen sich also, eine Schar Siedler trefft sich zu einer Besprechung, man will darüber reden, wie verhält man sich jetzt gegenüber dem Neuankömmling.
Mhm, genau, man ist ihm skeptisch gegenüber.
Und wie die postiert sind, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das sieht aus wie bei einer Schulaufführung.
Ja.
Also
da so merkt man auch komplett den B-Western wieder, finde ich.
Aber total. Einen schlechten B-Western.
Genau, aber was du ganz kurz vergessen hast, er rennt ja noch, also er wacht ja im Planwagen von Virginia Mayo auf, die mit ihrem Sohn, der auch gleichzeitig im Planwagen erpennt, die ist ja alleinerziehende Mutter.
Ja,
und der läuft ja in die Arme.
Ja, genau. Das kommt noch. Aber ich habe ja,
Szene.
Diesmal wirklich das Szene abgekürzt. Ne?
Ja.
Du hast aber recht, ich erinnere mich. So, und Bannon stellt sich so daneben, macht aber erstmal den Stiefelcheck, der aufmerksame Zuhörer.
Mhm. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, also der steigt aus diesem Planwagen von Virginia Mayo raus, guckt sich um und direkt kommen die anderen Siedler auf ihn zugelaufen.
Ja.
Was er als erstes macht, auch sehr geil gefilmt, wirklich sehr auffällig auch gefilmt. Die Kamera kippt quasi auf die Stiefel und dann guckt er sich eben diese Stiefel an, weil er wahrscheinlich wissen will, ob einer von diesen Leuten derjenige sein könnte, der ihn angeschossen haben könnte.
Genau.
So ist das Ganze. Und dann, was auch direkt auffällt, das wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, du hast ja schon gesagt, ist ja ein Nordstaatler und das sind Leute, die haben so abgerissene Südstaaten-Uniformen alle an.
Ja.
Und da habe ich schon gedacht, oh, das könnte jetzt spannend werden.
Ja.
Au contraire.
Ja,
das aber
darum geht es im Roman, geht es gar nicht darum.
Ja, haben die nur so reingedichtet.
Nee, ja, das haben die sich ausgedacht. Also, ein Mr. Harper scharwenzelt um diese diskutierende Gruppe rum und er bringt zur Sprache, dass sie doch eigentlich schon am Ziel ihrer Reise sein könnten, denn es sei doch so schön in diesem Tal hier.
Ja.
Das heißt, glaube ich, in der Synchronisation tatsächlich Bischofstal.
Ja, das
ich
Bischofstal.
Wie heißt das?
Bischofstal oder Bischofstal.
Bischofstal. Ich habe dann gleich an Kloster gedacht oder so. Aber also, wir sagen lieber Bishop's Valley. Das sei doch so schön hier.
Ja, die für mich klang das so bayerisch, weißt du?
Ja, genau.
Das so bayerisch, genau. Ne? Oberbayern.
Ach,
im Bischofstal an der St. Irgendwas-Kirche.
So ein Kloster in... in
Kloster Andex.
Ja, sowas habe ich auch gehört. Es gibt aber auch eins in den bayerischen Alpen, da war ich mal und hab wirklich ziemlich viel Likör da getrunken,
ja.
So kleinen Fläschchen. Ne?
Hast du von den Mönchen selbst
gemacht? Ja, habe ich da gekauft und dann auch direkt verzehrt. Also, da scharwenzelt der Mr. Harper rum Und er bringt also, macht also den Vorschlag, kommt Kalifornien, das lassen wir bleiben.
Ja.
Ihr seid bereits am Ziel eurer Träume hier, dieses Bishop's Valley, das wo die Weiden so fett sind wie die Kühe, die auf den Weiden grasen und die etwas begriffsstutzigen Siedler,
ja.
Den gefällt auch nach einigen Diskussionen dieser Vorschlag.
Die Idee, da zu bleiben, ja,
und, genau. Und das gucken wir uns dann alles an, diese Diskussionen und so, in wie gesagt, in Rostbraun. Aber was gefällt dem Betrachter dann doch, ist Virginia Mayo, die in ihrem rostigen Kleid als Ellen ja durchaus eine auffällige, angenehme Erscheinung ist.
Auf jeden Fall, ja.
Und da freut man sich
die
doch.
Die bringt ein bisschen Glamour in die Bude.
Ja,
ne?
genau. Mhm. Ich hätte als schon gerne gewusst, was dieses Kleid, gut geschnittene Kleid, noch jetzt überhaupt für eine Farbe hat. Aber das ist ja nicht festzustellen. Die trägt das öfter, aber das Kleid erscheint immer in einem anderen
Rostton. Späteren Verlauf trägt sie ja noch so ein weißes Unterkleid.
Ja, das kann man
erkennen. Konnte man erkennen.
Ja.
Aber
also, wenn es beige ist, dann wissen wir, es ist weiß gemeint.
Schreibt uns gerne mal, wenn ihr den Film guckt, was
auf
ihr meint,
Fall.
Was für eine Farbe das hat, dieses Kleid.
Na,
würde mich interessieren. Was eure Interpretation ist, wir bleiben bei Rostbraun.
Ja, also ich habe gedacht, das ist vielleicht rot, aber ist egal. Also klar, dass Ellen ein Auge hat auf Bennen und klar auch, dass Bennen umgekehrt ein Auge hat auf Ellen.
Das wird natürlich B-Western-mäßig auch sehr schnell klar gemacht, weil wir haben ja nicht viel Zeit in diesem Film.
Ja.
Auch das nochmal für euch zur Einordnung. Ganz typisch für einen B-Western auch. Man kommt wirklich zack, zack, zack. Ne? Handlung wird vorangepeitscht ohne Ende.
Ja, aber dieser Film treibt es besonders bunt.
Ja.
Was dieses Aneinanderreihung.
Auch diese harten Schnitte immer. Völlig lieblos zusammengeschnitten.
Ja,
wir sind ja schon mittendrin. Das kann man ja schon mal sagen.
Ja, wir können sich das schon mal ankündigen.
Er wird vom Pferd geschossen. Cut. Er liegt im Planwagen.
Ja.
Cut.
Ja.
Er redet mit den Siedlern darüber, dass sie im Bischofstal sind. Cut.
Ja.
Weißt du, so geht das die ganze Zeit.
Die
Schnitte sind unfassbar hart.
Es gibt überhaupt keinen inneren Zusammenhang.
Ja, genau. Das ist wie so ein Episodenfilm teilweise. Ja.
Ich kann dir sagen, warum. Ich kenne den Regisseur K.
Den wollte ich auch noch was sagen.
Weil machst du auch. Mhm. Ich will dir das ja auch nicht wegnehmen.
Den kannst du auch schon
vorbereiten. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich weiß über ihn. Aber ich weiß, dass er etliche Episoden von der Kopfgeldjäger gedreht hat. Eine Kopfgeldjäger-Episode war 20 Minuten.
Steve McQueen.
Also er hatte wirklich nur einen ganz kurzen Atem.
Ja, genau. Ne?
Daher kommt das vermutlich.
Der wäre auch perfekt. Also Thomas Carr, der Regisseur, wäre perfekt für heute gewesen.
Ja.
Ich glaube, TikTok und Co. würde er lieben. Weil es ist so, okay, perfekt. 23-Sekunden-Szene, perfekt.
Ja,
reicht mir.
Sein Enkel.
Ja,
ne?
Genau.
Ist vielleicht in dem Geschäft drin. Also es ist jedenfalls gut, dass die schöne Ellen Witwe ist. Julius hat es schon gesagt. Mr. Harper ist also ein unangenehmer Typ. Für meinen Sohn mitsprechen, sowas mögen wir
für
nicht.
Für euch noch zur Einordnung, das ist der Anführer dieses Siedler-Tracks. Also den haben die Siedler beauftragt, um sie nach Kalifornien zu führen.
Ja.
Und der versucht sie jetzt aber schon mal zu überreden. Mein Vater wird später sagen, warum. Ja. Er versucht die jetzt schon mal zu überreden, doch in diesem Bishopstal unbedingt zu bleiben. Und einem als ZuschauerInnen ist gar nicht so klar, warum denn überhaupt? Die wollen doch nach Kalifornien.
Ja.
Warum laberst du die ganze Zeit die da rein,
das erfahren
dass sie da bleiben sollen?
Ist im Roman,
das ist der Spannungsbogen.
Im Roman ist das so, dass Bennen eigentlich den Track da anführt.
Ah, okay, also auch
und
auch
Harper
ein Unterschied.
Als später dazukommt.
Ja.
Ne? Aber
ach,
ist egal.
Die arbeiten das schön raus, die Unterschiede hier.
Ja, also nicht alle, aber es spielt
im Grunde
auch keine Rolle, wo es wirklich einen deutlichen Qualitätsunterschied auch macht zwischen Roman und Film. Das ist die letzten 10 Minuten des Finale des Films. Da werde ich länger drauf eingehen. Also, er ist ein glattzüngiger Volkstribun und die naiven Siedler, die hören sich das
der Harper
alles an und glauben das auch noch, der Harper. Und sie beschließen dann nach einiger Überlegung, wir bleiben jetzt hier in Bischofstal. und da ist natürlich
Kalifornien.
Der handfeste Ärger mit dem Großrentscher und Stiefbruder Bennens Hardy Bishop ist vorprogrammiert.
Ja.
Zack, Schnitt, Cut.
Genau.
Jetzt sind wir auf der Ranch.
Das müsst ihr nämlich wissen.
Ja.
Dieses Land ist natürlich längst besiedelt. Dort lebt nämlich, genau wie du gerade schon gesagt hast, Hardy Bishop.
Mit seinen Stiefgesellen.
Der Stiefbruder ist das von Ned Bennen, dem Hauptdarsteller.
Ja.
Also der Hauptdarsteller ist der Joel McCrea. Und der spielt Ned Bannon, genau. Und dieser Hardy Bishop, das ist der jetzt in dem Tal schon wohnt mit seiner Ranch. Und der ist auch noch sauer auf seinen Stiefbruder.
Jetzt erzähl
da gibt's
ich
nämlich auch noch eine Geschichte, und da wird mein Vater jetzt erzählen, warum der sauer auf seinen Stiefbruder
ist. Ja, da komme ich zu, aber noch nicht sofort.
Ah, okay.
Erst muss ich was
dann
über
behalten wir den Gedanken noch
Hardy
mal kurz.
Bishop und auch seinen Darsteller Barry Kelly nie gehört, nie vorher gesehen, will ich auch nicht wiedersehen. Hardy Charlie Bishop ist ein grob gehauener Klotz, der seine Konversation nie spricht, sondern immer schreit. Er ist immer auf 180, brüllt immer, es ist unglaublich anstrengend.
Ein Choleriker vor dem Herrn. Ne?
Genau. Er hasst Bannon, jetzt komme ich zu dem von dir angeschnittenen Problem zwischen den beiden, dem er vorwirft, sein Sohn, also Hardy Bischofs Sohn namens Billy,
Billy Bishop,
nicht, obwohl er dazu nach Hardy Bishops Ansicht verpflichtet gewesen, auch in der Lage gewesen wäre, vor dem Tod gerettet zu haben aus Gefangenschaft.
Genau, der ist nämlich in den Bürgerkriegswirren.
Der war nämlich, das haben wir in einem anderen Film auch schon besprochen, ähnliche Situation, er war nämlich Mitglied der Billy Bishop, war Mitglied einer marodierenden Plünderbande, wahrscheinlich für die Südstaatler.
Ja, ne? Genau, das waren und ja diese Freischäler, wie die ja hießen, die ja quasi
nicht Schäler, so Scherler.
Scherler. Freischäler hat man immer in der Küchenschublade.
Ja,
genau. Freischärler, solche wie Paramilitärs nennt man das. Ne?
Und er ist dann irgendwie in Haft geraten.
Genau.
Und dann hätte, nach Ansicht von Hardy Bishop, hätte der Bannon ihn befreien können und sollen. Aber das war wohl beides gar nicht gegeben. Ja. Und die, und dann treffen die Halbbrüder aufeinander und dann wird's richtig grob. Und man haut sich die Mundwinkel
das hat mir aber
blutig
gefallen.
Und die Nase blutig.
Das war schön trashig.
Richtig trashig.
Die beiden Brüder treffen nach ewigen Zeiten ja auch wieder aufeinander.
Und schlagen sich
und
sofort.
Hauen sich wirklich die Rübe kaputt. Aber richtig lange. Also bestimmt so 8 Minuten Boxkampf.
Ja. Ich fand's öde.
Ich fand's ganz gut.
Gut. Ja. Aber irgendwie hat den Hardy Bischof diese Körperverletzung, die erlittene und die zugefügte Körperverletzung irgendwie geistig beflügelt. Denn er fängt an, plötzlich völlig unmotiviert, darüber nachzudenken, ob er das denn alles richtig sieht.
Ja, ob er die Siedler wirklich vertreiben soll.
Und ob der Bruder wirklich so böse ist.
Ja, ob er wirklich schuld hat, dass sein nichtsnutziger Sohn Billy da umgekommen
und
ist.
Ich hab
als ob Ned Benn diesen Kampf unbedingt wollte, um ihm halt mal die Gedanken in eine andere Richtung
zu prügeln.
Richtig, das ist ihm wohl gelungen.
Das muss ihn wirklich irgendwie, hat ihn das nachdenklich gemacht?
Ja, ist nachdenklich gemacht.
Das mussten wir uns aber auch so ausdenken, weil es gibt keine Erklärung in diesem Film. Nee, Psychologie findet überhaupt nicht statt.
Gar nicht, nein.
Okay. Also,
aber sein Herz wird weicher.
Ja.
Ist von Hardy Bishop.
Ja, aber da komme ich noch zu. Herz weicher komme ich, das weicher werdende Herz vom Bishop, da komme ich noch gleich zu. Derweil macht Mr. Harper der schönen Ellen plumpe Avancen, auf die sie jetzt nicht eingeht. Zum Glück, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Harper schart so zwischenzeitlich, es war aber alles schon vorbereitet, es sieht dann, soll dann wohl so aussehen, als würde er da spontan irgendwelche Männer mit in die Trickgesellschaft aufnehmen. Aber das hat er vorbereitet.
Schauspielerische auch
Top-Leistung. Ach, furchtbar.
Ich erzähle euch ganz kurz, was passiert vielleicht. Es ist so, Harper hat jetzt die Siedler ja so auf seine Seite gebracht, ne? Die wollen also in diesem Bishopstal bleiben. Man ist auch schon so auf Konfrontationskurs mit Hardy Bishop, man ist bereit auch dafür zu kämpfen jetzt für dieses Land. Und dann kommen da plötzlich so ein Mexikaner.
Woher?
Zarata heißt der, man weiß gar nicht, nee, genau. Hat schon eine kleine Rolle gespielt, wir verraten aber an der Stelle vielleicht noch nicht welche.
Ja.
Und noch ein anderer, und die fragen dann so ganz wahrscheinlich, habt ihr vielleicht Tabak für uns? Und dann der Harper kennt die natürlich.
Und
dann, sitzen die hinter so einem Planwagen und dann wird das so wie so ein kleiner Gaunerfilm plötzlich. Ich habe mich plötzlich in einem Krimi-Film gefühlt und dachte so, jetzt wird das noch so eine kleine Krimi-Geschichte. Weil Harper diese beiden Gangster nämlich kennt und natürlich aus einem bestimmten Grund will, soll ich den schon verraten, dass die Siedler in diesem Tal bleiben?
Nein, noch nicht.
Okay, alles klar. Aber auf jeden Fall kennt er diese beiden Gangster und jetzt schaukelt sich die Situation so langsam hoch.
Aber es sind ja nicht nur zwei, also eine ganze Bande dann.
Nur die zwei, die zum
die traten dann in Erscheinung. Ne?
Ja, die trauen
gar nicht. Also er schart jedenfalls böse Männer um sich und der gestiefelte und gespornte, Julius hat es gesagt, ist unter ihnen. Zarata, das ist der Mordbube Harpers, bringt in Harpers Auftrag sowohl eine Siedlung als auch einen von
eine Siedlerin
eine Siedlerin als auch einen von Bishops Cowboys um die Ecke, wobei seine Geschosse besonders große Löcher in die Zielkörper reißen.
Ja.
Ne? Siedler auf der einen und Grobklotz Bischof auf der anderen und seine Boys, der Konflikt, der spitzt sich zu. Und bevor es dann zum Showdown kommt, du siehst, ich gehe wirklich zügig hier voran, bevor es dann zum Finale kommt, sind es nämlich genau diese außergewöhnlich groß geratenen Schusslöcher, die Zarata der ja im Dienst, ne, von Mr. Harper steht, ja, als den Täter entlarven.
Denn genau.
Das sind manipulierte irgendwie, weiß ich nicht, wie das, wird das erklärt, im Film wird es nicht erklärt, im Roman wird es erklärt.
Doch, das er macht so, das so, also ihr müsst euch vorstellen, Zarate, es gibt so eine Szene, da wird das gezeigt, warum diese Kugeln so sind. Er spitzt die ja mit einem Messer an.
Sowas war,
genau, ja,
ist hier auch geschildert worden.
Genau. Aber ja, vielleicht noch ganz kurz, wieso eskaliert der Konflikt jetzt zwischen den Siedlern nochmal und den Ranger und seinen Boys? Das liegt daran, dass ich hänge gerade ganz kurz. Joel McCrea, also a.k.a. Ned Bannon, seinem Stiefbruder gesagt hat, lass mich nochmal mit den Siedlern sprechen. Mhm. Während diese Diskussion wird hitzig und plötzlich fallen zwei Schüsse.
Ja.
Auf der Seite der Cowboys, also auf der Seite von Bishop, stirbt einer und dann gleichzeitig stirbt noch eine Siedlerin, die Frau von einem der Siedler.
Ja.
Und daraufhin eskaliert dieser Konflikt plötzlich und diese beiden Schüsse wurden aber nicht von den Leuten abgegeben, die zwar schon ihre Revolver gezückt hatten, sondern die hat es Harata abgegeben.
Die geht wirklich
ins Detail. Und das erkennt aber jetzt Ned Bannon. Und jetzt, also das meine ich auch, Ned Bannon wird dann plötzlich noch so eine Art Detective. Also noch ein bisschen Krimi-Geschichte haben wir auch noch mit drin.
Ist in einem Roman ganz genauso.
Okay, klar, wenn dann parallel die stimmt.
Ja, also viele Dinge schon, aber das Beste ist hier gar nicht im Film überhaupt nicht realisiert worden. Wahrscheinlich war die letzte Filmrolle durch. Also Harpers perfider Plan, die aufmerksamen Zuhörer werden das schon verstanden haben. Es läuft darauf hinaus. Siedler und Bishop und seine Boys, die sollten sich gegenseitig eliminieren.
Mhm.
Und Harper und seine Bande, das wären dann die lachenden Dritten
gewesen.
Und er hätte das, dieses enorm fruchtbare Tal, dem man die Fruchtbarkeit wirklich nicht ansehen konnte. Nee.
Ne? Und auch diese saftigen Kühe sieht man auch nie, die da überall sein sollen.
Ja. Würde das übernehmen. Und ich bin jetzt beim Finale. Also in der endgültigen, alles entscheidenden, es mündet also in die endgültige Auseinandersetzung zwischen den Parteien in wirklich ungeschickt inszenierter Action auf Bischofs Ranch. Immerhin knallen die Schüsse überragend laut.
Genau, es knallt lauter als in jedem Winnetou-Film.
Ja,
also die Schüsse klingen tausendmal besser.
Sogar wie in den US-Wässern.
Und ich war kurz wieder 8 Jahre oder 7 Jahre alt und habe so gedacht, oh, hat mir das richtig gut gefallen, diese Schießerei am Ende auf der Ranch von Bishop. Und jetzt so mit 38 habe ich immer noch gedacht, nee. Also ich finde es immer noch gut, aber weniger gut.
Ja,
aber
ich
mochte die Ballerei.
Ja, okay, gut, du hast ja auch die Schlägerei gemocht, da passt das ja.
Ich mochte die Ballerei.
Also nachdem es zunächst natürlich für Bannon und Design nicht gut aussieht, wendet er das Blatt vermittels einer List, die wäre...
Das hätte ich niemals mit gerechnet.
Ich auch nicht, die wäre Odysseus würdig gewesen, ne? Oder?
Ja, absolut.
Also er schiebt da, man hat ihn und seinen Bruder und so, hat man alle in das Ranchhaus eingekesselt.
Genau.
Und er hat da folgenden Plan, das kann man ja wirklich schon mit dem trojanischen Pferd vergleichen. Man befüllt
einen Planwagen
mit, ich glaube, feuchtem Stroh, zündet das an, es qualmt furchtbar und vom Qualm verborgen
schafft man es aus der Hütte raus.
Aus der Hütte raus und dann schießt man die bei der Gelegenheit, ich weiß gar nicht, warum die einen nichts und die anderen sehr wohl was sehen können, schießt man dann die Männer Harpers, schießt man dann nieder.
Ja.
Und entscheidet dann die Sache für sich. Und Hardy im allgemeinen Kampfgewühl erwürgt dann Hardy Bishop noch den bösen Zarata. Und Bannon, das ist auch so unspannend, ich glaube, das hatte jetzt auch keine Freude gemacht. Bannon entledigt sich, im Roman entledigt sich der Rock Bannon, hier rede ich ja von Ned Bannon, also der Roman Bannon entledigt sich direkt beider Bösewichter, sowohl Zarata als auch Harper.
Aha.
Das ist natürlich, macht er auch viel spektakulärer. Also hier einfach so, weißt du, so ein schnödes zu Tode würgen, aber ist egal. Zarata ist verschwunden von der Bildfläche.
Aha.
Bei Bannon geht es, also ein Duell im Wohnzimmer, nee, wirklich. Also das interessiert mich gar nicht. Also in so einem kleinen Ranch-Wohnzimmer erschießt Bannon Harper und zwar mit den Mitteln der Arithmetik, weil er weiß ja, er rechnet vor. Also du hast jetzt 6 Schüsse,
auch so scheiße.
Das dauert und das ist so langweilig.
Du hast 6 Schüsse. Das ist so wie eine Grundschulaufgabe gewesen. Du hast schon fünfmal geschossen.
Ja, hast jetzt nur noch eine Kugel.
Ja, ja, genau.
Du zählst jetzt auch einmal, zweimal, drei. Hast du bei dieser Gelegenheit, bei jener Gelegenheit und bei dieser Gelegenheit, bei jener Gelegenheit, hast du schon die und die diese Kugel verbraucht, diese und jene Kugel verbraucht. Und jetzt hast du nur noch eine
deiner Trommel. Und dann plötzlich knallt es los und er ist schneller, der Bennen, und am Boden blutend und tot liegt Harper.
Endlich sind wir Harper.
Aber, und das ist schon was Tragisches, Bischof, der verstirbt, man sagt ja nicht mehr, man stirbt ja nicht mehr, man verstirbt. Mhm, der Bischof verstirbt dann aber auch an den Folgen einer Schusswunde, die ihm der böse Zarata, bevor er denselbigen dann erwürgt hat. Der Hardy hatte mit Zarata noch eine tödliche Schusswunde zugefügt. Und das ist insofern sehr tragisch, weil er stirbt jetzt im Zustand endgültiger Läuterung, die sich kurz vorher ereignet hat, durch eine Frage, die der kleine Billy, sein Bischofssohn kann es ja nicht sein, da wissen wir ja, der ist
Virginia
tot.
Mayos Sohn, wie, ja, genau.
Der zufälligerweise, also eine geniale Idee dieses Drehbuchs, der heißt nämlich auch Billy, und Billy, Ellens Söhnchen, fragt mit dem Blick eines jungen Schafes, ne, dem unschuldigen Blick eines jungen Schäfchens, fragt er den wütenden Hardy Bishop, warum bist du so böse?
Kannst du dich erinnern? Wie in einem Märchen, fand ich, ja, war genau. Das ein bisschen.
Ja. Warum bist du so böse? Er schaut so zu dem Grobklotz
nach
oben und er fragt ihn jetzt ganz
besorgt.
Wir haben
dir doch gar nichts getan. Ja.
Schaut, dass ich noch einen Onkel hinten dran
bin. Ja, genau.
Warum bist du so böse, Onkel? Und das gibt ihm dann, das stürzt ihn dann wirklich, es verstört ihn sehr, den Hardy, und das bringt ihn dann doch dazu, eigentlich schon die Seite gewechselt zu haben, aber das nutzt jetzt alles gar nichts. Mm. Wir können Hardy als Gutmenschen, jetzt müssen wir ihn nicht mehr ertragen. Er stirbt, also ich finde, für den Zuschauer dann doch spätestens jetzt zur richtigen Zeit. Ich möchte nicht noch einen Hardy sehen in der gewandelten
Wieso als lieber Figur vom, ich habe kurz gedacht, tatsächlich, der Film würde so enden.
Ja, ich habe gedacht,
wäre furchtbar,
der, ich habe gedacht, vom Lazarus zum Paulus.
Ich dachte wirklich, ne? Vom Saulus zum Paulus. Ich habe wirklich gedacht, der haucht jetzt nicht aus an der Whiskyflasche, weil die hat er ja am Ende dann auch doch noch ein bisschen lieber.
Schluckt
er noch was weg. Aber da Respekt auf jeden Fall für. Ja. Aber diese Nummer, da dachte ich nämlich auch so, pass auf, diese Szene wird jetzt folgendermaßen sein. Bennen kommt natürlich mit Virginia Mayo zusammen. Das müssen wir uns ja auch gar nicht weiter vorstellen. Das ist natürlich so. Und hier Onkel Hardy hat noch den Jungen auf dem Arm, weißt du so. Und
man das ist alles auch glücklich. Befürchtet.
Das dachte ich nämlich so.
Das wäre der Gipfel der Unglaubwürdigkeit
gewesen. Ist nicht ganz so. Natürlich hat Hardy in seinem letzten Atemzug auch noch den Siedlern erlaubt, also Bennen das gesagt, und Bennen trägt das an die Siedler weiter, dass sie natürlich im schönen Bischofstal in Oberbayern bleiben dürfen. Und jetzt ist noch eine kurze Szene und dann endet der Film auch wirklich im körnigsten Braun. Wo ist denn, fragt Ned Bennen noch die Siedler, wo ist denn Ellen? Und dann, ja, sie ist weiter Richtung Kalifornien gezogen mit dem Jungen. Und dann reitet er den beiden natürlich hinterher, und ich habe es so interpretiert, sie ziehen weiter nach Kalifornien ins gelobte Land und machen dort einen auf Happy Family. Ja. Also die Patchwork-Familie ist zusammengefügt worden, und somit endet der Film dann auch, und das war's.
Hast du dir so vorgestellt?
Wieso, gibt es noch Bonusmaterial?
Nein, war das so?
Ja, so war das.
Ich weiß das gar nicht mehr.
So endet der Film.
Ich war dermaßen...
Wir haben sie doch erst gestern gesehen.
Ja, ich war so uninteressiert am Ende.
Das Ende ist auch eigentlich egal gewesen. Aber also
lese dir mal vor, was ich geschrieben habe. Ich habe das einfach nicht mehr verfolgen können. Das war furchtbar. Ich schrieb gestern, ohne es richtig gesehen zu haben, am Ende dürfen die Siedler siedeln und Ben Ellen küssen.
Ja, ungefähr so war das.
So war das.
Wo die Kussszene wegfiel. Ja,
genau. Ich weiß, aber ist egal. Ach. Jedenfalls war dann auch ganz schnell Schluss. Also die letzte Filmrolle war wirklich durch, und es war sehr schnell Feierabend.
So B-Western, wie dieser B-Western B-Western war, um das mal so zu sagen. Kann es ja nicht mehr sein. Also ich habe wirklich, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ne?
Ja.
Wir haben alles, wir haben das geringe Budget.
Sind wir schon beim Fazit?
Ich will das mal kurz für die Zuschauer
klar machen. Ich habe nichts
dagegen. Wir haben jetzt ja all das, die Handlung runtergebrochen, noch bis ins Detail. Wir haben ja fast so lange erzählt, wahrscheinlich wie der Film ist. Also wir haben das super geringe Budget, ne? Ganz, ganz typisch. Dann die super kurze Laufzeit, auch sehr typisch bei Western.
Ja.
Dann die super wenig aufwendigen Sets. Wir haben es versucht für euch zu beschreiben. Ne? Also wir haben die Szenen so völlig funktional die ganze Zeit natürlich
Ranch
nur gemacht.
Und Siedlung.
Ja, und völlig unspektakulär. Also völlig unspektakuläre Szenen. Also wir haben ja letzte Folge über Yellowstone Kelly gesprochen. Da hatten die Landschaften auch einen Sinn und wirkten spektakulär. Hier hat man das überhaupt nicht.
Nein.
So. Dann haben wir natürlich auch diesen typischen Fokus, einfach die ganze Zeit nur immer gut-böse. Es gibt nur gut und böse, es ist nichts dazwischen.
Mir ist noch was aufgefallen, es gab auch kaum unterschiedliche Kameraeinstellungen.
Auch das überhaupt
nicht. Also ne, es gab Detail.
Die interessanteste waren noch die Zoom-Aufnahmen auf die Stiefel.
Ja, das war das
interessanteste.
Ne, ansonsten gab es eigentlich immer nur so eine halbnahe Einstellung, also Oberkörper und Totale und das war alles.
Ja.
Es wechselte weißt gar nicht.
Weiß ich bei dem Film auch kurz gedacht habe, dass das auch so ein Film war, der vielleicht in so einer Doppelvorführung lief.
Ja,
weißt
oder
du, dass
eine
man
Trippelvorstellung.
Ja, vielleicht sogar das. Also das gab es ja früher, dass man quasi Eintritt zahlte für einen Film, man durfte zwei gucken.
Und das ist, glaube ich, so Hauptfilm ein Film gewesen.
War Godzilla. Das entweder oder noch so ein Streifen.
Ja.
Weißt du, so, also wirklich, ihr wisst, wir lieben das. Ich liebe das auch wirklich trotzdem. Wir haben jetzt ein bisschen darüber, ein bisschen abgekostet über die Handlung, wie das gemacht wurde, aber ich liebe es natürlich trotzdem. Es ist ein klassischer B-Western, hat alles, was ein B-Western so hat, das ist keine Perle, ne? Also das wollen wir da an der Stelle schon mal sagen. Wir haben hier schon Perlen gehoben und das ist auch allgemein anerkannte Perlen, wie die von Randolph Scott, das sind auch B-Western. Aber das ist was ganz anderes, ein ganz anderer Schnack als das. Aber jetzt, ey, das war schon krass. Das will man vorweggreifend schon mal sagen. Aber auch für euch als Hörer mal klar machen, warum das denn so ein B-Western ist, haben wir, glaube ich, ganz schön gemacht. Aber du hast das Buch nochmal aufgeklappt, du wolltest zum Buch noch was
also
sagen.
Also ich wollte euch jetzt, dieser Film, ich habe auch mit Julius überhaupt nicht abgesprochen. Er hat mir gestern geschrieben, er hätte diesen Film gesehen. Mhm. Wie er den, zu welchem Urteil er da gefunden hat, das hat er mir nicht gesagt.
Das
ich wollte es auch gar nicht fragen. Und ich bin jetzt wirklich überrascht, dass er bei ihm auch, ich meine, richtig überrascht bin ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass mein Sohn auch einen scheiß Film mühelos erkennen kann.
Ja.
Aber dass er so hart mit dem ins Gericht geht, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, dass ich einen B-Western, den ich genauso liebe wie du, am Ende die letzten 5 Minuten einfach nicht mehr mitkriege, weil es mich nicht interessiert, das ist schon selten.
Ja, das ist wirklich selten, das stimmt,
Also, ich halte das mühelos bis zum Ende eigentlich durch, aber das habe ich einfach nicht gepackt. Ist egal, jedenfalls ich wollte doch ein bisschen, also was er, der Film, ich dachte jetzt, der Film kommt möglicherweise, ich hatte die Vermutung, die Befürchtung, der Film kommt deshalb bei mir so schlecht weg, weil ich eben den Vergleich zum Roman habe.
Mhm.
Aber auch ohne den Vergleich zum sehr viel besseren Roman ist es ein Scheißfilm.
Ja.
Du hast es ja selber ausreichend begründet. Ich rede jetzt mal vom Finale. Ich habe schon gesagt, dass dieses Finale im Wohnzimmer vorher
wie heißen die Vorgänger der Taschenrechner? Ich komme gerade nicht auf das Wort.
Rechenschieber?
Rechenschieber,
Mit dieser Rechenschieber-Übung. Also es war wirklich öde. Ich zeige euch mal, ich lese euch mal vor, wie das jetzt tatsächlich endete.
Also im Roman endet es anders, ne?
Finale fand nicht in einem Wohnzimmer statt, sondern in einer dramatischen Landschaft.
Gewesen, in einer dramatischen Landschaft zu drehen, ne?
Aber,
wir haben es ja gerade gesagt, was diesen Film als B-Western eben ganz klar charakterisiert,
aber,
dass man überhaupt nicht auf dramatische
Landschaften setzt. Aber Leute, setzt, Regisseure mit ein bisschen Talent, also der hat ja so auch sehr viel Talent, wie Bud Böttiger zum Beispiel, die hatten nur die Natur zur Verfügung.
Ja, genau.
Und es ist jetzt keine Kostenfrage, es ist einfach
eine Frage des Willens
und des Geschmacks und des Talentes, ob man sowas verschenkt und das oder überhaupt empfindet, dass man das jetzt verschenkt hat. Wahrscheinlich hat es dieser Regisseur nicht mal empfunden, diese Möglichkeit. Also, das Finale findet in strömendem, kaskadenartigen Regen statt, in dramatischer Landschaft.
Mhm.
Also die Hügel recken sich steil gen Himmel, der Regen prasselt. Und die Schluchten sind klaustrophobisch eng.
Mhm.
Und durch diese dramatische Landschaft verfolgt Rock Bannon seinen Widersacher Harper. Ich habe euch ja erzählt, Zarate hat er ja schon erledigt. Und jetzt zeige ich euch mal das Duell. Ach so, und Harper, wie das immer bei diesen Schweinehunden der Fall ist, ist es noch gelungen, die schöne Ellen zu entführen.
Ja, klar. Sowas, ja, das macht das Ganze dramatischer.
Ne? Und er hatte, die hatte, hatte nämlich hinter der, auf der Flucht vor Rock Ben, hat er die dann mitgenommen, entführt und so weiter und mitgenommen. Er wollte sie natürlich dann auch, wenn ihm die Flucht gelingt und so. Und das sah eigentlich anfangs ganz gut aus hier im Laufe des Romans, weil er doch tüchtig Vorsprung hatte. Mhm. Dann wollte er die auch zur Ehe zwingen. Und so ähnlich wie King Kong versucht hat.
Wusste gar nicht, dass er die ihre Hand angehalten hat.
Nein, aber mit ähnlich guten Aussichten. Ja, ja. Auch um Fay Wray war das.
Ja.
Ne? In dem, ich habe jetzt den 30er Jahre King Kong im Kopf, um die Gunst dieser schönen, ständig kreischenden Frau.
Ja.
Bart, so kreischte jetzt Ellen weniger oft, aber doch auch vor Angst und ähnlich gute Aussichten hatte dann auch Harper ihr Herz zu gewinnen wie King Kong, das bei seiner Liebsten hatte. Also ich schweife wieder ab, aber dieses Duell ist wunderbar, hat ihn also schließlich gestellt. Man erzählt noch ein bisschen, natürlich erzählt Ben sagt ja eigentlich nichts, ne? Mhm. Auch sehr wenig nur in dem Roman. Vor allen Dingen sagt er, dass er jetzt, er denkt, dass er jetzt was sagen könnte, wenn also gern was sagen würde, wenn er es nur könnte. Das denkt er manchmal. Ne? Aber er sagt eigentlich nichts. Hier sagt er mal was, aber das hat natürlich nur die Absicht, den Harper abzuhalten. Mhm. Ich fange mal an der Stelle.
Ja, fang mal an.
Hat ihn gestellt, er sagt Folgendes. Sie sind ein Mensch, Mord Harper fuhr er fort, der sich an den Qualen anderer weidet, weil er selbst nicht in der Lage ist, Qualen zu ertragen. Und sie haben das Mädchen irgendwo versteckt, so gut versteckt, dass sie glauben, ich würde sie nicht finden. Sie irren sich, Mord. Es gibt keine Spur, die mir entgeht. Ich lese die Gedanken hinter ihrer Stirn und weiß im Voraus, was sie geplant haben. Das Zündholz brannte nieder. Also er hat noch eine letzte Zigarette
gegeben. Ja, klar.
Klassisch.
Sehr cool.
Sehr cool. Er hat das Zündholz brannte nieder. Die Flamme näherte sich seinen Fingerspitzen. Aber er schien es nicht zu beachten. Dann, als die Flamme das Fleisch erreichte, zuckte er zusammen und stieß einen unterdrückten Schmerzensschrei aus. Er schleuderte das Zündholz mit heftiger Bewegung zu Boden und als die Hand wieder emporfuhr, spie sie Blitz und Feuer.
Boah, das wäre ein Ende gewesen.
Das wäre doch ein Ende
gewesen. Das wäre ein Clint Eastwood-mäßiges Ende hier gewesen.
Hier steht es schwarz auf weiß. Ja. Man hätte nur mal ins Buch gucken müssen.
Also heiße Empfehlung. Ja, gut, jetzt kennt ihr ja schon das Ende dieses Buches. Kauft euch das Buch, nur antiquarisch allerdings zu erhalten.
Ja, und auch nicht ganz günstig.
Diese
Taschenbücher sind sehr beliebt. Mhm.
Ja, da draußen, es gibt viele Western-Freunde. Nicht umsonst machen wir diesen Podcast.
Ja.
Da draußen gibt es viele, die auf genauso wie wir Western abfahren.
Ja, ich habe dieser Film, der ist ungefähr in den YouTube-Kanal eingestellt.
Ja.
3 Wochen oder so. Nur Tage. Hat schon 60.000 Zuschauer.
Ja, mehrere 10.000.
Also wir sind wirklich nicht allein. Ne?
Nee,
wir beide und unser einziger Hörer. Ne?
Ja.
Wir sind nicht allein. Es gibt viele von uns. Ab und zu macht man sich das mal klar. Es ist ganz gut, sich das mal klar zu machen.
Ja.
Okay. Das war die Leseprobe. Und insgesamt habe ich dann zum Fazit, das hat der Julius eigentlich schon vorweggenommen, also was ich beim Fazit nicht bewertet habe, weil das wäre nicht fair gewesen, das war für mich kein Kriterium, die Bildqualität.
Ja, das habe ich auch nicht gemacht.
YouTube-Bildqualitäten sind mittlerweile oft sehr gut, aber das war früher nicht ansehbar.
Ja.
Aber ich habe dann mal geguckt, es gibt ja den Film, wie gesagt, auf DVD inzwischen, so um 10er oder so, also ganz normaler Preis für so eine Art von Filmen. Die ist aber auch auf der DVD ziemlich schlecht.
Mhm.
Da waren sich Bewerter waren sich da einig. Also für mich ist der Film ein roher Schinken, habe ich hier aufgeschrieben.
Ja.
Ein Schinken und ein sehr roher Schinken. Und Julius hat schon viel dazu gesagt, da muss ich jetzt eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Mhm. Dann lass mich vielleicht an der Stelle, bevor wir zur abschließenden Bewertung kommen, noch ein bisschen was zu den Schauspielern sagen. Die sind ein bisschen kurz gekommen jetzt, weil wir aber jetzt auch mal dass wir die Romanvorlage ja auch ein bisschen analysieren. Das hast du auch sehr schön gemacht, finde ich.
Ja.
Und ich ärgere mich wirklich jetzt auch noch drüber. Ich fand es übersichtlich,
gut.
Ärgere mich natürlich jetzt wirklich drüber, wie man das so versaubeuteln konnte in dem Film. Aber es ist halt ein B-Western und B-Western nehmen sich B-Western-Sachen raus. Lasst uns an der Stelle noch ein bisschen über Joel McCrea reden und auch über Virginia Mayo.
Gern.
Wer war überhaupt Joel McCrea, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Du hast ja über ihn immer wieder gesagt, wir müssen den auch mal besprechen. Mhm. Ist eigentlich ein interessanter Charakter auch gewesen. Also klar, US-amerikanischer Schauspieler, mhm, genau, das muss ich natürlich hier nicht erwähnen. Der aber vor allem in seinen Rollen in Westernfilmen bekannt geworden ist, aber er seine Karriere ganz anders begonnen hat. Und zwar schon in den 1920er Jahren. Der ist in 1905 geboren, also dann in den 1920er Jahren war er wirklich ein ganz junger Mann. Und der hat auch teilweise wirklich mit renommierten Regisseuren zusammengearbeitet, wie Alfred Hitchcock. Da hat er den Film Der Auslandskorrespondent mitgespielt. Der Film sagte mir nichts. Weiß nicht, ob die dir was sagt. Es muss aus den 40ern noch sein. Früher Hitchcock, ja. Der Auslandskorrespondent.
Selbstverständlich.
Kennst du, ja.
Kenn ich natürlich.
Da spielt Joel McCrea mit.
Ein sehr guter Film.
Ja, da hat er, aber ihr seht, wo er herkommt eigentlich, ne? Und besonders bekannt wurde er noch in dem Film Sullivan's Reisen von 1941. Und er hat eigentlich immer, muss man sagen, in seinen ganzen Rollen hat er immer so diese moralisch integre Figuren gespielt. Mhm. Und das ist auch wirklich bis zum Ende seiner Karriere, die ging so bis in die 1970er Jahre hinein, blieb das auch seine Rolle. Also er war wirklich einer dieser Schauspieler, der war festgelegt auf das, was er spielen sollte. Das ist aber auch ganz witzig. Ich habe gleich noch ein paar Fun Facts dazu, zu ihm, aber auch zu Virginia Mayo. Jetzt immer ein paar harte Fakten am Anfang. Und das, warum das auch so war, warum er vor allem in so vielen Western mitgespielt hat, das sage ich vielleicht gleich nochmal kurz. Und im ganz Hollywood hat er auch wirklich ein gutes Ansehen gehabt, weil er galt eben immer als ein sehr verlässlicher Charakter, also ein Schauspieler, auf den man sich gut verlassen konnte, der auch eine Persönlichkeit war, die auch prägend war für das vor allem frühe Hollywood. Also ich habe ja gerade erzählt, er hat in den 1920er Jahren schon angefangen und in den 40er Jahren auch wirklich noch A-Filme gemacht. Ab den 50er Jahren ging seine Karriere so ein bisschen nicht den Bach runter, das kann man nicht sagen, aber es ist eben so gekommen, wie wir es gerade geschildert haben. Er war vor allem in B-Western noch zu sehen.
Ja, war es aber auch nicht so, dass er sich auch war auch nicht mehr bereit.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Genau. Weil es war nämlich so, in den 1950er Jahren hat er sich nämlich auch bewusst dazu entschieden, vor allem aus dem großen Hollywood auszusteigen.
Ja. Ja.
Und dann gab es in den 50er Jahren vor allem Rollen in B-Western. Ja. Das lag daran, weil er ein begeisterter Rancher war.
Genau.
Er hatte nämlich eine eigene Ranch und wollte am liebsten auch auf dieser Ranch die ganze Zeit seine Zeit verbringen.
Und nicht mehr weit wegreisen.
Genau, und so war das nämlich eben für ihn, vor allem war das einfach ein Brotgeschäft. Also er hat damit eben die Kohle für seine Ranch verdient. Er hielt sich
für einen schlechten Schauspieler.
Der hat Pferde dort gezüchtet. Ja. Ne? Also er war wirklich Rancher und hatte da auch sehr viel Spaß in diesem Leben. Und das fand ich ganz toll. Das fand ich auch irgendwie mal ganz interessant. Was auch herrlich war, während der Dreharbeiten 1933 bei dem Film hat er seine Frau Frances Dee kennengelernt und ist auch bis zum Ende seines Lebens, also 1990 ist er gestorben, verheiratet geblieben.
Boah.
Und das ist ja wir haben das hier über die Schauspieler schon oft gesagt und das ist wirklich eine Seltenheit, dass der war nur mit einer derselben Frau verheiratet und das fand ich irgendwie auch sehr schön. Das Interessante ist, dass er, also Joel McCrea und Virginia Mayo sich auch kannten. Die hatten vorher schon zusammen auch in einem Film zusammen gespielt. Und zwar hatte ich mir das auch irgendwo aufgeschrieben. Das war, oder auch nicht. Nee, habe ich leider doch nicht aufgeschrieben. Aber die haben auf jeden Fall vorher auch schon in einem Film zusammen gespielt und kannten sich. Aber Virginia Mayo, muss man auch sagen, die kam wirklich nochmal auch ganz woanders, aus einer ganz anderen Ecke. Also sie war wirklich ein großer Filmstar, vor allem auch der 40er Jahre. Sie wurde unter anderem, war sie lange bekannt als die glamouröse Blondine. So wurde sie in Hollywood bezeichnet. Aber ihr ist das passiert, was man ja leider oder was man als Frau ja heute noch in Hollywood sehr häufig erlebt. Das Alter steigt und man wird nicht mehr für große Rollen besetzt. Ja, und genau dasselbe ist ja auch
sie
passiert.
Sie war Tänzerin, ne? Ursprünglich.
Ursprünglich auch das, genau. Und sie galt eben auch als dieses klassische Pin-Up. Sie hatte diesen klassischen Pin-Up-Look, den man in den 40er Jahren sehr gut fand. Und es war so, sie war vor allem sehr stark mit dem Studio Warner, war sie vor allem ganz groß verbandelt, sage ich mal, als Schauspielerin.
Ja, Schauspieler, als Honorarschauspielerin.
Ihrer großen Zeit.
Verträge.
Und als es denen Verträge schlechter ging bei Warner, ging es auch ihr quasi schlechter. Und sie musste vor allem gucken, dass sie jetzt auch noch an weitere Filmrollen kam. Und so ist sie halt immer mehr in das B-Movie-Geschäft abgerutscht.
Ja, die waren ja nicht Honorar, die waren ja
festangestellte
Schauspieler.
Genau. Und das Problem ihrer späteren Karriere war eben, dass ihre Rollen, also die eben als die glamouröse Blondine, das wurde immer weniger gefragt, was sie eben darstellt. Und vor allem rückten jüngere Schauspielerinnen nach, die ihr natürlich dann auch solche Rollen, auch noch, die es dann noch gab, weiter streitig machten. Und was man ihr auch immer nicht so ganz zugetraut hat, weil sie eben als Blondine galt, waren auch so Rollen zu spielen, wo man eine gewisse Charakterstärke hätte darstellen müssen. Das hat man ihr nicht zugetraut von den Studiobossen her. Und ja, so war sie ein bisschen auch so das Opfer der Umstrukturierung, ja, muss man sagen, bei, ja, Warner. Und eben auch dessen, dass man in Hollywood ja leider Gottes bis heute immer so ein Altersbashing auch macht. Und Leute, die, ja, ab einem bestimmten Alter, wenn man eine Frau ist, ja, wird man leider ja nicht mehr besetzt, dass es ein Unding ist. Ja. Aber das wird ja bis heute, diese Praxis ist ja bis heute in Hollywood gang und gäbe.
Und ja, das hat sie damals in den 50er Jahren. Drehbücher schreiben, ja, und dazu ist man nicht bereit.
Ne? Genau, das will man eben nicht, ja, genau. Weiteres Problem ist eben auch gewesen, das haben wir auch schon mal besprochen, in den 50er Jahren tauchte das Fernsehen ja auch immer mehr auf. Also wir hatten Serien, gab es immer mehr, es gab Bonanza, wie gesagt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, andere Serien boomten und so gingen die Leute auch tatsächlich weniger ins Kino. Und so gab es einfach auch viel mehr B-Filme generell und auch sehr viele B-Western, und über einen dieser B-Western haben wir ja heute sehr ausführlich gesprochen.
Ja, ich habe übrigens einen, ich habe hier gerade zu viel gesehen, das hat natürlich mit Virginia zu tun. Also ich habe auch ein Pluspunkt aufgeschrieben, das war das Spiel, der war das Spiel von Virginia Mayo, und aber auch gewohnt solide McCree, wie immer, aber sie fand ich richtig gut
in, ja, der Rolle. Ja, ne? Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Fand ich sehr gut.
Das würde ich jetzt auch in die Abschlussbewertung ein bisschen einfließen lassen. Ich wollte noch ein bisschen was, kurz habe ich euch auch noch gesagt, zu Thomas Carr sagen. Also der war so wirklich so ein, galt in Hollywood als so ein typischer Handwerkerregisseur, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, das war ja Gordon Douglas auch, ja, aber ich muss sagen, Gordon Douglas doch auf einem ganz anderen Niveau als Thomas Carr, aber er hat eben vor allem Low- und so Mid-Budget-Western ganz viele gedreht, er hat auch Serien teilweise gedreht.
Superman fürs Fernsehen.
Und ich glaube, Bonanza-Folgen hat er auch mal gedreht und so, also er war auf jeden Fall einer,
wie gesagt,
der alles Mögliche machte. Aber wie wir es ja gerade auch schon gesagt haben, hier auch nicht besonders überzeugend. Womit ich jetzt eigentlich auch an dem Punkt wäre, wo ich sagen muss, ich könnte schon in die Bewertung einsteigen. Wenn du noch was hinzufügen willst, kannst du das, ja, aber an der Stelle gerne machen. Ja.
Ich habe, was ich jetzt manchmal, nur manchmal tue, bevor ich zum Beispiel einen Film kaufe oder so, dann checke ich, weißt du ja, aber das ist vielleicht ein Tipp, checke ich bei Amazon immer, was die Leute so schreiben. Ich interessiere mich aber eigentlich nur, wie die Bildqualität empfunden wird und so. Sonst, ja, mein Urteil über den Film, den habe ich aus anderen Quellen gefällt. Meistens kenne ich den Film auch schon oder hat er eben andere Quellen. Habe ich mal geguckt, wie wird denn dieser angebliche Kultfilm, wie wird der denn jetzt so gesehen? Und,
ja,
ich habe mich total gewundert. Das waren alles positive Besprechungen. Ich weiß nicht, was man da jetzt gut finden konnte.
Ja.
Also die Filmqualität wurde übrigens bemängelt, aber das habe ich, daher weiß ich auch, dass der in der DVD-Veröffentlichung auch nicht ansehbarer ist.
Ja, ja.
Aber was man da jetzt gut finden konnte, also ich muss noch was vielleicht noch sagen zum, das Drehbuch, das erschien mir völlig wirr. Ich meine, man kann das jetzt darauf zurückführen zum Teil, dass ich vielleicht auch die Aufmerksamkeit verloren habe, aber die habe ich verloren, weil es keinen Faden gab.
Ich fand es auch sehr wirr, ja.
Eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die überhaupt nicht motiviert waren und so. Also es fehlte da dieser Kette von Action und Laberszenen und so, den fehlte irgendwie die dramatische Verknüpfung.
Ja,
und deswegen habe ich wahrscheinlich die letzten 5 Minuten
gar nicht mehr ausgehalten. Auch ein bisschen B-Western-mäßig, ja, auf jeden Fall. Also das ist ein bisschen sehr B-Film.
Schlechter.
Sogar nicht mal B-Western, sondern sehr B-filmig, ja, alles, ja, genau.
Wir haben ja letztes Mal
auch sehr auf die Action nochmal getrimmt, am Ende natürlich dann, ja.
Vergleich mal das mit dem Film von letzter Woche,
ja,
Yellowstone Kelly.
Yellowstone Kelly, ganz andere Geschichte.
Wir sind gefragt worden, warum Yellowstone Kelly, eigentlich warum dieser Titel.
Genau, das wollte ich auch noch sagen, aber lass uns doch vorher noch die Bewertung machen, ganz kurz von diesem
Punkt.
Film. Dann schließen wir nämlich an dieser Stelle, ich glaube auch, ich werde den Film nicht nochmal gucken wahrscheinlich.
Nein.
Der große Fremde, warum auch immer der große Fremde überhaupt, wahrscheinlich, weil John
groß war im Roman.
War groß, ja, okay. Aber da heißt er ja auch nur der Fremde. Also warum jetzt der große Fremde, I don't know. Aber ich
kann Englisch tall Stranger.
Ich würde mal ganz kurz die Pluspunkte von meiner Seite sagen. Also ich finde, dass Virginia Mayo auf jeden Fall diese bodenständige Frau, die sie da spielt, die alleinerziehende Mutter, das macht sie gut.
Mit auch, Glamour.
Genau, sie bringt den Glamour rein. Ich kann mir auch vorstellen, das war, warum sie genommen haben, weil die natürlich in dem B-Film damals noch dachten, ach komm, die große Virginia Mayo können wir kriegen. Dann nehmen wir die doch. Das zieht da auch nochmal 3-4 Leute wahrscheinlich ins Kino. Das geht ja auch immer um große Namen und den hatte man dann, den großen Namen. Und mit Joel McCree genau dasselbe. Und sie macht das gut. Das ist für mich ein Pluspunkt. Joel McCrees Darstellung kann ich gar nichts zu sagen. Ich fand den Schauspieler nicht stark. Er ist einfach da.
Ja.
Aber er hat jetzt auch für mich überhaupt kein Heldengesicht. Ganz im Gegenteil zu so einem Clint Walker oder so.
Ja.
Oder auch zu einem Randolph Scott. Also wirklich ganz anderes Gesicht. Was ich auch weil ich will jetzt nicht von einem Dutzend Gesicht sprechen, aber schon keiner, der, wo ich jetzt denke, ach, das ist Joel McCrea. Also so ein Gesicht hat er auf jeden Fall
nicht. Ja, also hier der Romanheld, das Gesicht des Romanheldes, Heldes wird oft mit dem Adjektiv hart
geschrieben. Ja, und hart war das Null. Nee, also hartes Gesicht hat er gar nicht. Wie gesagt, so eine ganz solide, runtergespulte Leistung will ich ihm noch attestieren. Regiearbeit, boah, gar nicht gut. Kameraarbeit auch nicht gut, aber ich gebe dem Ganzen natürlich, weil ich B-Western liebe und B-Filme liebe, es hat für mich, es ist ein Trash, ist zu viel gesagt, aber es hat für mich eine gemütliche B-Movie-Atmo trotzdem gehabt, ja. Das Ganze. Action kam man auch nicht so kurz, schlechte schauspielerische Leistung, vor allem in den Nebenrollen waren auch top. Also dieser Zarata, wirklich super schlecht gespielt. Übrigens dieser Schauspieler, muss ich nur ganz kurz sagen, habe ich mir aufgeschrieben, der hat auch in ganz vielen Serien mitgespielt. Mhm. Wurde auch oft für Mexikaner besetzt, weil er, glaube ich, tunesische Wurzeln hatte, war Amerikaner.
Ja,
aber natürlich auch da wieder so ein Casting vorgenommen, gewesen, was überhaupt nicht funktioniert. Also man auch nicht, wirklich auch nicht gut ist. Der hat einen Stern auf dem Walk of Fame.
Man mit einem echten Mexikaner
zu hätte besetzen, man ja auch mal machen ja gar können. Nicht, ja. aber ja, das hat man auf jeden Fall mit dem gemacht. Und dieser Schauspieler, Michael Ansara, oder ein Zara, spielte diesen Zarate und der hat sogar einen Stern für den Walk of Fame gekriegt, weil der auch in einer Western-Serie mitspielte.
Aha.
Naja, das dann nur kurz noch am Rande. Also von mir kriegt der Film, ich mache es jetzt ganz kurz, weil euch bluten vielleicht gerade schon die Ohren, 2,5 Sterne.
Boah.
Tatsächlich nur
wegen
Virginia Mayo, die hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge und ich mag die. Und weil ich diesen B-Western-Touch trotzdem gemütlich fand.
Genau. Höllenfahrt nach Fort Dobbs.
Genau, richtig. Mhm. Und weil ich Joel McCrea irgendwie auch cool fand, deswegen 2,5 Sterne, das
okay.
war's.
Okay, also ich habe einen gegeben. ich fand es wirklich schlimm. Ich hätte vielleicht auch zwei gegeben, wenn ich nicht zum Vergleich den Roman gelesen hätte. Mhm. Dadurch, das hat wahrscheinlich dieses Machwerk noch einen Punkt gekostet. Ne?
Ja.
Also ich fand, also für mich absolut schlimm war diese völlig dieser völlig unmotivierte Wandel Hardy Bishops, den ich auch darstellungsmäßig ganz schlimm fand.
Ja.
Also den Wandel Hardy Bishops, sag's mal so, vom groben Klotz zum Weichei. Mhm. Also das fand ich wirklich so lächerlich. Ja, da habe ich schon gelitten.
Ja.
Nee, ich bleib bei dem einen Punkt, das ist schon gut so.
Ja. Übrigens, Hardy Bishop dargestellt von Barry Kelly.
Wer war das denn bitte?
Der war ganz stolz darauf, dass er an dritter Stelle genannt wurde in diesem Film.
Kann ich mir vorstellen.
Weiter hat er es nie geschafft.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, wo der noch mitgespielt hat. Der hat mal einen John Huston-Kriminalfilm noch mitgespielt, Asphaltdschungel von 1950.
Den Film kenne ich,
habe ich mir fast gedacht.
Ja.
Mir auch nicht. Und dann, den Film kenne ich wirklich, ein toller Käfer, Herbie, hat er 1968 auch nochmal mitgespielt.
Ja.
Das waren die einzigen beiden Streifen, wo er nochmal so dabei war. Ansonsten war der auch so einer, der mal hier und da in irgendeiner Western-Serie auftauchte. Aber ja, auch überhaupt nicht gemerkt. Ja, wie gesagt, ihr merkt, keine dolle Bewertung. Es hat mir trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht, über diesen Film so lange zu sprechen. Wir sind jetzt,
glaube ich, das war schön.
110 Minuten, also wir haben fast geschafft, wieder so lange zu sprechen wie der Film. Ich glaube, fast sind wir soweit. Aber wir müssen noch eine Frage von letzter Woche beantworten.
Ja,
genau.
Ja.
Warum heißt
Alva, ich habe noch eine Idee.
Nee, jetzt lass mich erst die Frage beantworten. Ganz kurz.
Aber dann gibt es Stichwort. Produzent.
Produzent, okay.
Sag mir gleich,
ganz kurz.
Produzent.
Wir haben die Frage bekommen, warum heißt Yellowstone Kelly, Yellowstone Kelly? Ich habe das in der Folge gesagt, aber vielleicht ist es untergegangen. Also, die Figur des Yellowstone Kelly aus dem Film, aus der letzten Folge, basierte auf der realen historischen Person Luther Sage Kelly. Und dieser Mann hat sich auch im Yellowstone-Tal rumgetrieben
und
wurde deswegen Yellowstone Kelly auch genannt. Und der Film, den wir besprochen haben, sollte auch im Yellowstone Kelly, also im Tal, im Yellowstone-Bereich da spielen. Und deswegen hieß der so.
Genau. Also es ging, glaube ich, in der Frage mehr um Yellowstone und weniger um Kelly.
Genau.
Als Produzent.
Ne? Ja.
Also der Produzent, ich glaube, es war der Produzent dieses Machwerks, des rostigen Machwerks, das wir gerade besprochen haben, lobte seinen Regisseur über alle Maßen. Er meinte zum Beispiel über den Film, also über Thomas Carr meinte er, ja, es ist ihm gelungen, den Film größer auszusehen, als er in Wirklichkeit ist.
Mhm.
Man muss sich nicht kommentieren.
Nee.
Nee. Okay.
Aber du hattest auch noch eine Frage am Anfang an mich, ne?
Ja, was würdest du denn sagen, ich meine, warum wir diesen Film jetzt ausgewählt haben? Ne? Was wir da für Kriterien
das
hatten,
ja
das habe ich
erzählt,
ja gesagt.
Ja.
Aber wenn ich dich jetzt frage, was haben wir denn für Kriterien eigentlich? Filme auch, uns für bestimmte Filme zu entscheiden.
Also diese gibt es ja eigentlich, richtige Kriterien gibt es ja eigentlich gar nicht. Also wir gehen ja sehr auf Schauspieler.
Schade, dass wir jetzt kein Video haben, weil diese aufgerissenen Augen, das angeregte Gesicht von dir.
Ja, darüber könnte ich jetzt nochmal eine Stunde lang
sprechen. Weil er ist richtig gesprächsbereit.
Ja, ne? Ich weiß, aber mit Blick auf die Uhr. Ja, aber wir suchen ja oft, für den Film haben wir eine Doppelfolge gemacht. Nein, ich sage es ganz kurz, also ganz oft machen wir es wirklich so, dass wir nach den Schauspielern suchen, also gucken. Also wir sind ja fast schon zwischendurch ein Clint Walker Podcast geworden. Davon gehen wir jetzt wieder ein bisschen weg. Mhm. Aber wir gucken tatsächlich nach den Größen, das haben wir auch schon mal erzählt, nach den Größen der B-Western-Filme, also die wirklich großen Schauspieler. Ja. Und dann das Zweite sind immer auch so Zufallssachen, wie dass du zum Beispiel diesen Roman jetzt hattest, war ein Zufall. Ja. Aber auch die Themen der Filme teilweise. Ne? Ja. Also wie zum Beispiel dieser Film, der in dieser Höhle spielte.
Ja.
Der haben wir nur ausgesucht, weil es sehr wenig Western gibt, die in Höhlen spielen.
Sehr wenig, ist der einzige, den ich kenne.
Genau. Und
dann noch in der Tropfsteinhöhle.
Dann zum Beispiel, warum haben wir Spaghetti-Western mal ausgewählt?
Weil du das wolltest.
Ich wollte das und so geht es auch oft. Das müsst ihr euch auch so vorstellen. Einer von uns will es oder wir wollen es beide. Ja. Und dann wird es besprochen.
Oder
so, so geschieht das dann.
Ja, und was ja auch gelegentlich mal vorkommt, Papa erinnert sich an
einen
Film, den er irgendwann mal gesehen hat, der ist irgendwie wiederveröffentlicht worden, dann will er den unbedingt besprechen.
Genau, oder in deiner großartigen Sammlung, du hast ja auch nicht zu wenig Filme auf DVD, da gibt es auch immer wieder Perlen, da sind wir auch noch lange nicht durch, da sind auch ganz viele Filme noch. Also dieser Podcast, der kann noch die nächsten 70 Jahre weiterlaufen, weil wir so viele Filme haben.
Wir voraussichtlich dann aber ohne mich.
Ne? Ja, weiß man ja nicht.
Ja.
Als KI kannst du ja weitermachen.
Stimmt. Was ich noch...
das
möchte ich mir gar nicht vorstellen. Was ich noch... wir können aber schon... Wir haben aber auch schon... Wir können jetzt schon das Kriterium für die Auswahl des nächsten Films benennen. Also wir wollen jetzt mal schauen, dass wir... Erstmal wollen wir uns jetzt mal wieder wir müssen uns erholen von diesem Film. Wir wollen jetzt mal einen richtig guten Film besprechen, weil das tut uns auch mal gut. Und da haben wir uns gedacht, wir suchen mal nach Filmen, in denen
ein eigentlicher B-Western-Schauspieler
gut beschäftigter Schauspieler auch mal einen A-Film spielen durfte. Und wenn der dann auch noch so gut und dann noch besetzt mit zwei typischen B-Western-Darstellern, dann müssen wir den besprechen.
Ja.
Dieser Film habe ich, glaube ich, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon, oder vorletzten Folge haben wir es schon angekündigt. Legen uns jetzt fest, wir besprechen als nächsten Film das Meisterwerk Sacramento mit
Randolph Scott
und Joel McCrea.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Das ist ein wunderbarer Film.
Das
ist ein
Warner-produzierter Film. Das heißt jetzt nicht, dass es kein B-Western ist.
Es ist ein A-Western.
Aber es ist ein
A-Regisseur.
Und das finde ich eine großartige Idee, das machen wir auf jeden Fall.
Ja.
Und danach, ich will noch mal ein bisschen unsere Redaktionskiste schon mal euch noch mal ein bisschen weiter spoilern, damit ihr immer weiter dran bleibt. Danach bin ich schon meinen Vater am Bearbeiten, dass wir richtig knietief in den B-Movie-Film noch mal einsteigen. Ich glaube, da reisen wir vielleicht noch mal nach Italien. Aber seid gespannt, was dann kommt.
Ja, gut, dass die Kamera ist jetzt keine Kamera, meinen Gesichtsausdruck zeigen konnte.
Plötzlich weiß geworden.
Aber wir haben schon einen im Auge, der mir dann doch auch gefällt.
Ja. Ne? Seid gespannt, also es geht auf jeden Fall hier immer weiter. Vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns bald wieder.
Ja, und wenn ich noch einen persönlichen Wunsch, also wir suchen das auch aus, auch Filme danach aus, ob die irgendwie, das habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, die müssen irgendwie auch erhältlich sein und da hat sich ja nun YouTube wirklich jetzt angeboten, fast schon als Western-Skandal.
Koch Media bietet sich da ja auch Gott sei Dank an. Die haben auch so viel rausgebracht auf DVD.
Ja, also das haben wir ja schon gemacht, aber man kann mittlerweile bei YouTube auch wirklich in ordentlicher Qualität, kann man sich das ansehen, viele Filme sich ansehen. Stöbert da mal rum und dann könnt ihr uns gerne auch mal was empfehlen.
Ja, sofort, gerne, ja.
Und tut euch auch den Gefallen und guckt euch diesen Film an und auch die anderen Filme, die bei YouTube zu betrachten sind, nebenbei ja auch für gar kein Geld. Ich finde es interessanter, wenn man den Film entweder vorher schon gesehen hat. Das kann man bei YouTube oft machen, weil wir danach aussuchen. Oder man guckt es sich im Nachgang an. Also das würde ich mir an eurer Stelle schon nicht nur überlegen, sondern auch antun.
Ja, das ist die Empfehlung zum Abschluss.
Mhm.
Und damit würde ich sagen, satteln wir wieder auf, wie immer. Reiten weiter zum nächsten Film. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Bis dahin, gehabt euch wohl und bis ganz bald.
Ja, so long.